Es ist schon Jahre zurück, mehr als 10 Jahre, denke ich. Da habe ich eine Patientin behandelt mit einer Kopfplatzwunde und um sie zu nähen, habe ich die Wunde örtlich betäubt, damit es nicht so weh tut. Und dann hat sie, während wir dann redeten, und es war nicht wirklich klar, woher sie diese Wunde hat, die Geschichte, die sie erzählte, passte nicht. Und ich habe dann, als wir eben alleine waren und die Polizei nicht mehr da war, die sie gebracht hatte, vor der sie offensichtlich die Wahrheit nicht sagen wollte, gefragt, woran das liegt. Und sie hat es mir auch gesagt und den Seelenschmerz, der dahinter steht. Da gab es ein Wort, einen Satz, den sie sprach: Gäbe es doch nur auch für die seelischen Schmerzen eine solche Betäubungsspritze. Ja, ein hartes, bitteres Wort im Sommer reicht für den ganzen Winter, sagte einmal jemand. Und das reicht manchmal auch noch weit über den Winter und über die nächsten Winter hinaus. Ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, oder ein gekränkter Bruder, wie Luther übersetzt, ist schwerer zu gewinnen als eine feste Stadt. Und Zerwürfnisse sind wie der Riegel einer Burg. Ein gekränkter Bruder, so schreibt es Salomo hier in Sprüche 18, 19, ist einfach nicht zugänglich. Du kommst nicht dran. Und wenn es Zerwürfnisse zwischen Menschen und in der Familie oder in einer Gemeinde gibt, dann kommst du genauso schlecht rein wie in einer Burg mit einem schweren Riegel davor. Und das ist das Thema, um das es heute geht. Um tödliche Beziehungsfallen. Es geht um Beziehungen, die so schwerwiegend gestört sein können, dass sie einfach unüberwindbar sind wie ein Tier in einer Falle, das dort nicht mehr rauskommt. Und dieser Vergleich, ihr werdet später noch sehen, ist durchaus sehr gewählt. Und tödlich deswegen, weil so manch einer in dieser Falle stirbt und nie wieder herauskommt. Geistlich stirbt, aber manchmal auch bis zum Ende seines Lebens in solchen Verbitterungen, in solch einem Wut und Hass bleibt und Zeit seines Lebens nie wieder die Freude hatte. Die Freude am Leben, die Freude an einer glücklichen, liebevollen Beziehung. Und wisst ihr, das Schlimme ist, dass diese Menschen sich dafür entscheiden. Niemals würden sie sagen, ich möchte unglücklich sein, deswegen hasse ich. Niemals sagen sie das. Aber jeden Tag neu entscheiden sie sich fürs Hassen statt fürs Lieben. Und wir wollen heute einmal ausführlich bis auf den Grund gehen, woran das liegt. Und bei der nächsten Predigt, also in 2 Wochen, möchte ich dann die Therapie dieser Kränkungen vorstellen. Sozusagen die Lösung, die Operation, wenn man so will, oder die Chemotherapie. Kränkungen und der Schaden, der durch Kränkungen entsteht, können in der Hand Satans ein mächtiges Werkzeug sein. Ich glaube, dass wir alle sehr, sehr stark sowohl mit Kränkungen zu tun haben als Betroffene, als auch solche, die selbst Kränkungen zufügen, ohne es zu merken. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass alle von uns schon mal in solchen tödlichen Beziehungsfallen, in solchen Kränkungen steckten oder immer noch stecken. Ich möchte heute anhand von Epheser 4, 31 6 Symptome aufzählen, weil Paulus hier 6, ich nenne es einmal, Symptome aufreiht von Problemen in der Beziehung. Symptome, ihr wisst, was das ist. Symptome sind einfach nur die Äußerungen von Problemen, von Schwierigkeiten, deren Ursache aber oft sehr viel tiefer ist als das, was augenscheinlich da ist. Und dann wollen wir uns aber auch auf die Wirkungen als nächstes konzentrieren und auf die Ursachen von den Kränkungen. Also erst die Symptome der Kränkung, dann wollen wir die Wirkungen der Kränkungen anschauen und dann die Ursachen der Kränkungen. Ich lese Epheser 4, Vers 31. Und da sagt Paulus Folgendes: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ja, wenn das mal so einfach wäre, wie es dort steht. Tu doch einfach alle Bitterkeit, allen Wut und Zorn und jedes Geschrei, alle Lästerungen und einfach jede Form von Bosheit aus deinem Leben weg. Und dann tust du das andere dort hinein, was Paulus als nächstes sagt. Seid gegeneinander freundlich, barmherzig und vergebt einander. Und schon ist die Welt in Ordnung oder zumindest ein gutes Stück besser in die richtige Richtung. Wenigstens unsere persönliche Welt ist dann in Ordnung. Aber ihr wisst genauso wie ich, das funktioniert einfach nicht. Du sagst dem Menschen, sei einfach nicht zornig und er entscheidet sich vielleicht dafür, den Mund zu halten, aber er kann nicht aufhören, in seinem Herzen zu kochen. Du sagst zu ihm vielleicht, sei nicht bitter und er hört auf, bittere Bemerkungen zu machen, aber das ändert an dem momentanen Gefühl seines Herzens nichts und in den nächsten Wochen immer noch nicht. Und deswegen müssen wir hier sehr tief einmal auf den Grund gehen. Und ich möchte es wirklich sehr biblisch tun und ich werde mit einer ganz genauen Beobachtung beginnen. Und es würde mich jetzt echt reizen, daraus eine Bibelstunde zu machen. Aber wir werden das jetzt nicht tun. Aber alle, die zur Bibelschule gehen oder gingen oder das Potenzial hätten, es zu tun, die sollen mal ganz genau aufmerksam sein und darauf achten, was steht hier in diesem Vers wirklich drin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Wahrscheinlich würde man sagen, hier gibt es gar nicht so viel zu beobachten, oder? Gut, wir können sagen, hier gibt es diese sechs Symptome, die ich euch genannt hatte. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. Die könnte man jetzt studieren, Wortstudien machen. Was versteht man unter diesen Worten? Ein bisschen werden wir das auch noch machen. Dann könnten wir beobachten, sie werden alle mit und verbunden und nicht mit Komma. Das ist eine rhetorische Form. Warum erwählt man immer, wenn man etwas, was man mit Komma aneinanderreihen könnte, warum macht man immer ein und dazwischen? Damit man merkt, dass schon allein vom Lesen her das Gefühl hat, das ist richtig viel. Oder in diesem Fall vielleicht eher richtig schlimm. All diese vielen bösen Dinge, die müssen weg. Die müssen wirklich weg. Aber das sind natürlich Nebensachen. Um die geht es mir gar nicht. Das Wichtige ist was? Alina? Passiv. Sei weggetan ist passiv. Und dann noch etwas? Ich mache nicht Grammatikunterricht mit euch, weil ich Spaß dran habe. Das ist von besonderer Bedeutung, um zu verstehen, was Paulus hier sagt. Das ist ein Befehl, ein Imperativ. Es sei weggetan. Wisst ihr, das große Problem, und deswegen habe ich in meinen Notizen das hier hingeschrieben, es ist der quälende Imperativ im Satz, der uns diese großen Schwierigkeiten macht. Es ist geradezu quälend. Stell dir mal vor, du bekommst einen Befehl, du hast die Verantwortung dafür, aber es ist passiv. Das heißt, es muss an dir getan werden. Du kannst es nicht selber machen. Wenn jemand sagt, ich werde gewaschen, dann heißt das, ich tue nichts, höchstens liegen bleiben, nicht weglaufen, und jemand wäscht mich. Wenn man sagt, ich werde beschmissen mit Dreck oder mit Eiern oder mit Schneebällen, dann heißt das, ich kann vielleicht weglaufen oder wie auch immer, aber es gibt andere, die an mir etwas tun. Das ist passiv. Jetzt heißt es, an dir muss etwas getan werden. Und was muss an dir getan werden? Die Bitterkeit muss weg, irgendwie weggenommen werden. Die Wut, der Zorn, das Geschrei, die Lästerungen und jede Form von Bosheit, die an dir ist. Das muss alles weg. Aber nicht einfach, es wäre schön, wenn das jemand an dir tun würde. Es wäre schön, wenn jemand mal deine löchrigen Kleider ausziehen würde und dich neu anziehen würde. Das ist nämlich die Parallelstelle, die das in dieser Art ausdrückt. Aber auch hier Epheser weiter oben vom gesamten Zusammenhang. Das Bild, das da hier hinter steht, ist etwas ausziehen, was schlecht ist, die bösen Taten und die guten anziehen. Das ist das Bild, also wenn man jetzt zweite Hälfte, drittes Drittel von Epheser 4 einmal dazu nimmt und Epheser 5 weiterhin. Aber das wirklich Quälende ist, es ist an dich gerichtet. Es ist ein Befehl an dich und es ist im Passiv. Wie willst du das Problem einmal lösen? Du bist verantwortlich und doch kannst du nicht einfach sagen, der Zorn sei mal weg. Du kannst nicht sagen, Schnips, und plötzlich bin ich nicht mehr wütend. Du kannst vielleicht dein Geschrei sein lassen, wenn du den Mund schließt, aber dein Herz schreit immer noch und verurteilt den anderen schon zum 100. Mal in all deiner Selbstgerechtigkeit. Der andere hat noch nie was gehört, weil du immer schön gesittet, still bist, aber in deinem Herzen sprichst du gegen den anderen und argumentierst und hast schon so oft richtig argumentiert und ihn zu Grund und Boden diskutiert. Und in der Gesamtsituation ändert sich gar nichts. Ich möchte mit euch diese Wanderung machen. Wir wollen auf den Grund gehen. Es ist wie bei den Menschen, die zu mir kommen und sagen, Herr Doktor, ich habe Schmerzen. Ja, das muss ich Ihnen jetzt nicht sagen, du hast Schmerzen, das wissen Sie selber. Ich frage dann, wo sind die Schmerzen, seit wann, welche Art von Schmerzen und das, all das können Sie mir sagen. Und dann frage ich Sie, und wie sind die Entzündungswerte im Blut? Keiner sagt's. Sie wissen es alle nicht. Es ist in Ihnen drin. Versteht ihr? Woher soll ich wissen, was in deinem Blut an Werten ist? Keine Ahnung. Das Blut fließt durch deinen Körper. Müsstest du doch wissen. Keiner weiß es. Mir bleibt nichts anderes übrig, als reinzustechen, Blut abzunehmen, zum Labor zu schicken und zu gucken, was ist es? Was kann es sein? Gut, und dann weitere Untersuchungen machen. So müssen wir manchmal, wenn wir etwas finden in der Bibel und wir sehen aber ein Problem und sagen, das ist gar nicht so einfach, wie soll ich jetzt einfach die Wut und die Bitterkeit wegtun? Und dann ist das etwas, was an mir geschieht und ich aber doch verantwortlich dafür bin, dass es an mir geschieht. Da müssen wir weiter forschen. Da müssen wir wirklich tief auf den Grund gehen. Da müssen wir sozusagen diese Laboruntersuchungen und so weiter machen, um das herauszufinden. Das wollen wir tun. Es ist wie mit einem Druckkochtopf. Kennt ihr das? So ein Schnellkochtopf, so ein Druckkochtopf. Man macht Wasser, Feuer drunter oder Hitze. Ja, das Wasser innen kocht. Wir legen einen Deckel drauf. Nun stellt euch vor, dieses Wasser ist der Zorn, es sind unsere Emotionen, die anfangen zu kochen. Das Feuer unten, das ist das, all das Gesellschaftliche um uns herum. Das kannst du nicht abschalten. Das kocht, das Feuer. Von oben, von unten, von allen Seiten kommt auf uns Druck in der Gesellschaft. Jemand beschimpft uns, der andere lehnt uns ab. Ein anderer hat ein Versprechen, das er nicht einhält. Der andere ist noch irgendetwas und in uns fängt es an zu kochen. Und damit es nicht übergeht, als Christen sind wir ganz fromm und wollen ja anständig sein, Kochdeckel drauf, festhalten. Aber dann steigt der Druck innen drin, stimmt's? Und er steigt kräftig und wir halten fest und sagen, ich muss mich anstrengen zu leben, ich muss wenigstens lächelnd aussehen, wenn ich auch schon von innen nicht lächle. Und irgendwann können wir den Kochdeckel einfach nicht halten, das Ganze geht in die Luft. Das sind dann so diese Ausbrüche. Wer hat noch nie so einen Ausbruch gehabt? Gut, dann rede ich ja offensichtlich nicht ganz umsonst. Nun, wir sind schon schlau geworden. Es gibt einen Haufen von Ratgebern, die uns sagen, wie man Ventile dran bauen kann. Ja, ein Ventil, damit es nicht zu diesem Explosion kommt, immer ein bisschen Dampf ablassen. Vielleicht ist es der Boxsack im Keller oder es sind unsere Kinder oder Ehefrauen und Ehemänner, die immer etwas davon dem abkriegen, was wir auf der Arbeit erleben oder in unserer Nachbarschaft. Oder das, was mein Chef an mich auslässt, das lasse ich in meinem Ventil auf die Untergeordneten, also die unter mir stehen, aus. Es gibt allerlei verschiedene Ventile. Oder wir sagen, das einfachste Ventil ist bis 3 zählen. Ja, dann ist es ein bisschen ruhiger, bis 3 zählen. Aber wisst ihr, das Problem ist, das Wasser kocht da drin immer noch. Und die Hitze kannst du nicht abstellen, wie im echten Leben auf dem Herd. Wie können wir das Problem lösen? Nun, physikalisch hätte ich eine Idee. Wir bauen den Kochtopf so, dass die Wärme drumherum geleitet wird, nach innen hin ein Vakuum gebaut wird, wie in einer Thermoskanne, und dann bleibt das Wasser schön kühl und es kocht nicht. Du kannst den Deckel abmachen und all die Herrlichkeiten in dem Topf zeigen. Und irgendwie so etwas Ähnliches bräuchten wir im Geistlichen. Lasst uns mal kurz zu diesen Symptomen gehen. Falls irgendjemand sagt, das reicht mir nicht, was Andreas da gesagt hat, oder ich habe nur die Hälfte davon verstanden. Ich habe für alles ein Buch. Einmal von Erwin Lutzer, Wenn dir Unrecht geschieht. Ein sehr empfehlenswertes Buch, vor allem für solche, die wirklich an größeren Problemen zu knabbern haben. Und von Ken Saint, Sei ein Friedensstifter. Beide Bücher sind für die, die Frieden stiften wollen, geeignet. Sei ein Friedensstifter ist aber stärker an diese Gruppe gezielt. Gehen wir zu den Symptomen. Bitterkeit. Das Erste, was Paulus hier erwähnt, ist Bitterkeit. Nun, eine hilfreiche biblische Vers zu der Erklärung ist Jakobus 3, Vers 13 bis 16, und ich möchte da einmal vorlesen. Er fragt, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht wo habt? In deinem Herzen. Nicht auf der Zunge oder in deinem Verstand, in dem Wissen. Wenn du das in deinem Herzen hast, den bitteren Neid und die Selbstsucht, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Es ist ein Herzensproblem. Bitterkeit ist nicht ein Problem einer Reaktion auf äußere Umstände, dass andere dich also sozusagen dazu getrieben haben und du nichts dafür kannst, weil man dich ungerecht behandelt hat. Bitterkeit ist deine Reaktion auf diese Umstände, für die du nichts kannst. Bitterkeit, bitterer Neid in diesem Fall und Selbstsucht ist ein Problem des Herzens. Hebräer 12, 15, ein ebenfalls sehr wichtiger Vers. Achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Was wir als nächstes lernen können, ist, Bitterkeit im Herzen ist versäumte Gnade Gottes. Du hast Gottes Gnade nicht in Anspruch genommen. Wo auch immer und wie auch immer, das ist etwas, zu dem wir uns dann nächstes Mal intensiver wenden wollen. Aber ohne Gnade geht es nicht. Und wenn du Bitterkeit hast, ist das ein Symptom dafür, dass du schon in der Vergangenheit Gottes Gnade nicht in Anspruch genommen hast. Und ich greife mal vor und sage, warum nicht? Weil sie dir nicht passte. Denn Gottes Gnade handelt anders, als du von Natur aus tun würdest wollen. Das heißt, wenn du Gottes Gnade akzeptierst, musst du etwas gegen deine Natur und gegen deine momentanen Gefühle tun, zu dem Zeitpunkt der Verletzung, wenn du sie erlebt hast. Und das passt den Menschen nicht. Sie wollen es gerade so, wie sie jetzt fühlen, und zwar zurückhauen, ob buchstäblich oder übertragenen Sinne. Dazu später mehr oder auch beim nächsten Mal. Die Auflehnung der Israeliten gegen Gott, das sah wie aus wie gegen Mose, aber eben auch Gott, und sie verstockten ihre Herzen, als es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, das ist Erbitterung, das ist Bitterkeit. Das heißt, auf Gottes Ruf nicht hören. Wenn er ruft und sagt, tu das, tu Buße, wende dich ab von deinem jetzigen Weg. Daraus entsteht Bitterkeit. Interessanterweise sagt Paulus in Kolosser 3,19, ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Hier ist diese Bitterkeit gerade Männern gegenüber, dass sie ihren Frauen nicht bitter werden sollen, genannt. Und wieder im Passiv-Imperativ, also in dieser Passivform und ein Befehl, die gleiche Art. Du kannst nicht von dir aus sagen, ich werde jetzt mal einfach nicht bitter sein. Das geht nicht. Wut. Nun, Wut ist eine Frucht des Fleisches. Galater 5, Vers 20. Und das Urteil von Paulus ist, alle, die solche Dinge tun, und Wut ist mit dabei, die werden nicht in Gottes Reich kommen. Wenn sie darin leben, wenn sie davon nicht Buße tun. Wut ist auch ein Kennzeichen von vielem fleischlichen Handeln bei Kindern Gottes. Also solche, die schon bekehrt sind, die eigentlich zu Gott gehören, aber doch immer noch wütend sind. Es ist ein Zeichen, dass sie fleischlich handeln und sich nicht verändern lassen. Das Wort wird übrigens auch mehrmals in der Offenbarung verwendet, wo Gott wütend ist, aber auch an anderen Stellen. Und zwar wird es in vielen Übersetzungen im Deutschen als grimmiger Zorn bezeichnet, den Gott als Gericht über die verdorbene Welt ausschüttet, ganz besonders über die teuflischen Mächte. Also ein ausgesprochen starker Zorn Gottes in einem Gericht. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu richten, also wütend über sie zu sein und sie damit zu verurteilen und dem Verderben preiszugeben, wie Gott es tut, wenn er gerecht richtet. Wut ist eine unfreundliche und unbarmherzige Selbstjustiz, die keine Vergebung zulässt. Und das entspricht nicht dem Wesen Gottes, dem wir nachfolgen sollen. Als nächstes sagt Paulus, Zorn ist ein sehr ähnliches Wort, hat mit Wut eigentlich die gleiche Wurzeln. Auch Zorn ist darauf aus, die eigene Gerechtigkeit zu erfüllen, menschlicher Zorn. Aber wir sollen, wenn wir zornig sind, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Darauf zielt der Befehl. Übrigens in Vers 26 heißt es ja zürnt, das ist im Griechischen ein Imperativ, übrigens wieder ein Passiv. Also wenn Zorn in dir aufkommt, sollte er aufgrund Gottes Gerechtigkeit entstehen, nicht aufgrund deines Willens und weil es dir gerade nicht passt. Das ist das, weshalb Jakobus sagt, der Zorn eines Mannes tut nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist das Problem, wenn der Mensch zornig wird. Geschrei ist das, was Paulus als nächstes sagt, ein weiteres Symptom. Das verwendete Wort für Geschrei ist wie im Deutschen moralisch wertfrei. Also es kann sowohl in einem verständlichen oder in einem nachvollziehbaren Sinne benutzt werden, wie ein Hilfeschrei, ja, oder ein Schrei der Verzweiflung, wie auch immer, oder eben auch ein bösartiger Schrei, jemanden anschreien, ausschreien, also etwas, was wir als böse bezeichnen würden und ist als Wort an und für sich nur vom Zusammenhang her zu deuten, in welche Richtung es gebraucht wird. Und hier sehen wir ganz klar, wenn Paulus sagt, Geschrei darf bei euch nicht sein, es geht um dieses sündhafte Schreien nach meinem Urteil. Ich schreie meinen Willen, mein Empfinden heraus, ich schreie gegen den anderen. Also dieses Schreien, das so manch einer Beziehung in dieser Welt kaputt gemacht hat. Das Schreien der Eltern auf ihre Kinder, der Ehepartner zueinander, das Schreien der Nachbarn, wenn sie sich ausschreien und ach, wer sonst auch alles schreit. Paulus sagt, so ein Geschrei sei von euch weggetan. Lästerung. Vielleicht bedarf dieses Wort einer etwas gründlichere Untersuchung. Nun, Lästern ist so viel wie Gotteslästerung, Verleumdung. Und auch hier sagt Jesus wieder, wenn wir Matthäus 15, 19 lesen, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch und so weiter und auch Lästerungen hervor. Es kommt aus dem Herzen. Es ist nicht nur einfach eine Entscheidung, die du bewusst triffst und sagst, okay, ich werde die Lästerung nicht aussprechen. Obwohl Lästern mit Reden zu tun hat. Aber Jesus sagt, das kommt aus dem Herzen und das ist das Problem. In deinem Herzen ist das Problem, weshalb Lästerung überhaupt herauskommt. Es geht beim Lästern um bösartige und verachtende Beschuldigung. Die Männer, die Jesus festhielten und ihn verspotteten, bevor er gekreuzigt wurde, haben ihn die Augen zugebunden, geschlagen und dann sage, weissage uns, wer war es, der dich geschlagen hat. Dieses Spotten wird in Lukas als Lästerung bezeichnet. Oder auch, als er am Kreuz hing, dann haben die Vorübergehenden ihn gespottet, ha, der du den Tempel in 3 Tagen abreißen, wieder aufbaust. Das wird als Lästerung bezeichnet und all den anderen Spottreden. Jesus wurde Lästerung vorgeworfen, als er sich zu Gott machte, oder also als Sohn Gottes erklärte und als Christus bezeichnete, oder als er Sünden vergab. All diese Tätigkeiten, da haben sich die Leute aufgelehnt und gesagt, er lästert. Ich könnte auch die Lästerung gegen den Heiligen Geist als Vergleich heranziehen. Lästern heißt also, gegen jemanden, insbesondere gegen Gott, falsch reden. In einem falschen Urteil jemanden zu verurteilen und so zu reden, aber eben auch gleich mit einem Gespött hintendran oder obendrauf. Mit einem Erniedrigen, mit einem Spotten. Es hat einen urteilenden Charakter, es hat einen verspottenden Charakter und inhaltlich ist es falsch. Vielleicht sind so 3 starke Bereiche, die dieses Wort in besonderer Weise kennzeichnen. Und es kommt aus dem Herzen. Es ist übrigens auch ein Kennzeichen von Irrlehrern. Und viele Ungläubige, die lästern gegen den Lehrer der Bibel, lästern deswegen, so lehrt die Bibel immer wieder, wird es so genannt in den verschiedensten Briefen des Neuen Testamentes und auch im Alten Testament, weil wir einfach nicht biblisch leben. Unser Lebenswandel führt dazu, dass die Ungläubigen Gott und sein Wort verlästern. Das heißt, spotten, falsch und richtend darüber reden. Sie verurteilen das, was die Bibel sagt, sie spotten darüber und verachten es und sie sind damit falsch. Sie liegen wirklich falsch. Deswegen, weil die Christen oft so falsch leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wirklich dringend vornehmen, all diese Dinge, die in der Beziehung sind, und häufig sind es ja Beziehungsprobleme, die dazu führen, dass Menschen schlecht über den christlichen Glauben reden, dass wir darauf achten, es wirklich entsprechend der Bibel zu tun. Oder wie Paulus es hier am Anfang des 4. Kapitels sagt an die Epheser, wandelt würdig des Gottes, dem ihr angehört. Einen würdigen Wandel leben. Nun das letzte, Bosheit, alle Bosheit. Bosheit heißt nicht, ist nicht so schlimm, aber auch nicht so gut. Bosheit findet sich in der fürchterlichen Aufreihung, oder andersrum, in der Aufreihung der fürchterlichen Sünden eines gesellschaftlichen Untergangs in Römer 1. Auch dort ist die Bosheit mit inbegriffen. Alles, was irgendwie boshaft und moralisch in Gottes Augen schlecht ist, das muss weggetan werden. Es kann nicht entschuldigt werden. Irgendwie wegtun. Irgendwie. Aber wie? All diese Symptome weisen darauf hin, dass jemand dem Anstoß des Satans zur Sünde in die Falle gegangen ist. Skandalon ist das griechische Wort für Anstoß. Ein Anstoß zur Sünde, sagen wir oft. Lutzer beschreibt, dass dieses Wort ursprünglich im Griechischen für Fallen benutzt wurde, in denen man Tiere gefangen hat. Man hat also Fallen aufgestellt oder gegraben, um wilde Tiere zu fangen. Und dieses Wort für Falle, Skandalon, wird genommen, um zu beschreiben, dass Anstöße oder Ärgernisse, wie sie im Deutschen meist übersetzt werden, getan werden im Leben von Gläubigen, wo Menschen in eine Sünde hineintappen. Sie werden sozusagen in eine Falle gelockt durch verschiedene ungerechte Behandlungen, durch Verführungen. Ja, und dann sitzen sie dort in der Falle. Jesus sagte zu Petrus, als der ihm sagte, das geschehe bloß nicht mit dir, dass du gekreuzigt wirst als Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung war und es seinen Jüngern voraussagte. Was sagte Jesus zu Petrus? Lass ab von mir, Satan. Ja. Ich habe jetzt vergessen, in welchem Evangelium das ist, aber da wird hinzugefügt, du bist ein Ärgernis damit. Das heißt, du stellst mir eine Falle, Petrus. Du willst mir einen Anstoß geben, diesen Weg nicht zu gehen. Du willst mich davon wegleiten. Du bist damit ein Widersacher. Widersacher, das Wort für Satan. Und wir wissen, dass Jesus nicht in diese Falle gegangen ist. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es so viele böse Taten, die wir aneinander tun, die eben all diese Dinge hervorrufen, die zeigen, wir sind dem Teufel in die Falle gegangen. Und dann kann er uns als Werkzeug benutzen. Wenn er uns erstmal in der Verbitterung drin hat, in einer Wut, im Zorn, dann sind wir ein gutes Werkzeug in der Hand des Teufels, das er gebrauchen kann. Lutzer, der das Buch geschrieben hat, Wenn dir Unrecht geschieht, er sieht folgende fünf Dinge als die häufigsten Ursachen, warum Menschen in Verbitterung geraten oder allgemein in diese Schwierigkeiten hin, also Probleme reingeraten. Meistens ist es dann Verbitterung und Zorn, Unversöhnlichkeit. Er sagt, das Erste und das Meiste seiner Meinung nach sind gebrochene Versprechen. Er erzählt von einem Pastor, der unter jungen Männern, 19- bis 24-Jährige waren es, meine ich, Gefängnisarbeit geleistet hat. Und ihm ist immer wieder so eine Kälte und Härte entgegengeschlagen. Und eines Tages fragte er den Wärter, warum hier so viele kalte, hoffnungslose Fälle seien oder diese Menschen so zumindest lebten. Es sind junge Leute, da kann doch, könnte man sagen, es kann ja noch nicht so viel Verhärtung im Leben entstanden sein wie bei einem alten Greis, der ja seit Jahrzehnten verbittert wurde. Da seufzte der Wärter und sagte, das sind alles gebrochene Versprechen, die die Jungs hierher gebracht haben. Väter, die ihre Versprechen nicht gehalten haben, für sie zu sorgen, abends nach Hause zu kommen, mit ihnen etwas zu unternehmen. Und dann haben die Kinder irgendwann angefangen, Blödsinn zu machen auf der Straße, bis sie hier landeten. Gebrochene Versprechen. Das Zweite, was er aufführt, ist Vertrauensbruch. Ich muss euch nicht erzählen, wie schlimm es wäre, wenn jemand von euch mir ein sehr persönliches Problem anvertrauen würde und denkt, naja, ist ja Gemeindeältester, der ist doppelt und dreifach unter Schweigepflicht. Und dann würde ich, ohne seinen Namen zu nennen, aber das Problem auf der Kanzel als Beispiel erwähnen, mit so vielen Details, dass jeder in unserer kleinen Gemeinde wüsste, um wen es geht. Also ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, ein solches Vertrauensbruch ist kaum wiederherzustellen. Vertrauensbruch, ein ganz, ganz großes Problem, weshalb Menschen da landen in solchen Verbitterungen. Persönliche Zurückweisung oder Ablehnung hat er als Drittes genannt. Und die anderen beiden sind falsche Beschuldigungen und im ganz schlimmen Fall Misshandlung. Nun, wo liegt das tiefe Problem? Das tiefe Problem, Punkt 2, es sind die blindmachenden Wirkungen von Kränkungen. Wenn der Patient zu mir kommt mit Schmerzen, er will wissen, wo der Schuh drückt und was sein Problem ist, dann muss ich in Bereiche hineingehen bei ihm, die er selber nicht mehr erforschen kann. Und genau das wollen wir jetzt tun. Es ist ähnlich mit dem Schmerz unserer Seele. Wenn sich eine Kränkung in unser Herz hineinbrennt, dann beginnt es unser ganzes Wesen und unser Denken, unser Urteilen, unsere Wünsche und auch irgendwann unser Tun einzunehmen. Schau mal, wenn jemand Schmerzen hat und diese Schmerzen stark sind, dann fangen wir an, in unserem Leben immer mehr diese Schmerzen zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Wenn jemand Rückenschmerzen hat, klar, es gibt die eine Sorte von Menschen, die sagen, geht nicht, vielleicht eine Schmerztablette rein oder irgendwas einreiben oder sich zusammenreißen oder geht weiter arbeiten und versucht etwas zu tun, macht eben das Beste daraus. Der andere, der leidet unter diesem Schmerz, der läuft von einem Arzt zum anderen, um diesen Schmerz endlich loszuwerden. Und irgendwann ist sein ganzes Denken nur noch mit seinen Rückenschmerzen beschäftigt und eigentlich sind die Schmerzen halb so schlimm. Aber für ihn sind sie schlimm, weil es nicht mehr so schön bequem ist, wie es früher war, als er noch jung war oder bevor der Unfall kam. Und das kann einen Menschen psychisch so stark in Anspruch nehmen, dass er wegen, sagen wir, normaler Rückenschmerzen, die nicht schön sind, aber mit denen man leben kann, lebensunfähig wird. Sein ganzer Tagesablauf ist auf diese Schmerzen ausgerichtet, wann er was machen kann und wie schnell und wie langsam. Sein Urteil über die Ärzte ist nur noch so, wenn jemand mir die Schmerzen wegnehmen kann, wenn jemand meine Leidensgeschichte anhört, dann ist es ein guter Arzt. Und wenn er mich nicht anhört und mir nicht gleich helfen kann, dann ist es ein schlechter Arzt. Völlig egal, ob der wirklich gut oder schlecht ist. Er urteilt nur noch nach dem, wie man seine Schmerzen und ihn mit seinen Schmerzen wahrnimmt. Und genau das Gleiche passiert mit unseren seelischen Schmerzen. Zorn und ganz besonders die Bitterkeit, aber auch Wut und das andere, was wir so hatten, sind überaus verhängnisvolle Eigenschaften, die ganze Umgebung so zu interpretieren, dass meine momentane emotionale Situation gestärkt wird. Ich akzeptiere den, der mir beisteht, und sagt, ja, dir hat man wirklich Unrecht getan, das war wirklich schlimm. Der ist mein Freund, mit dem unterhalte ich mich. Mit dem verbringe ich Zeit. Wenn der andere mir sagt, aber du hast auch das und das dazu getan. Auch du warst beteiligt in dem ganzen Gespräch. Und du warst hart und hast nicht auf den anderen gehört und bist nicht auf ihn eingegangen. Der ist gegen mich. Der akzeptiert mich mit meinen ganzen Schmerzen überhaupt nicht. Der ist schlecht, mit dem rede ich nicht. Ich habe ihn verurteilt. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie oft in diesen Symptomen, die Paulus ja nennt, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, das Urteilsproblem ein großes Problem war? Ich weiß nicht, ich habe nicht so direkt darauf hingewiesen. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerungen sind fast immer mit einem Urteil von uns verbunden. Wir beurteilen es und wir verurteilen es. Und dann kommt unser Urteil in verschiedener Art und Weise. Manchmal durch Lästerung, das andere Mal durch Zorn und Wut. Und irgendwann sind wir in Bitterkeit eingekesselt. Und das ist der Werdegang, das ist die Wirkung von Verletzungen. Es beginnt alles sich nur noch um diese Verletzung zu drehen, wie der Mensch mit seinen Rückenschmerzen, vielleicht nach einem Unfall hat er Rückenschmerzen. Und weil der Rücken so schwer verletzt war, kann man ihn nicht mehr richtig zurechtbiegen und alles reparieren und er behält einen Teil seiner Schmerzen. Und statt das Beste daraus zu machen, dreht er sich nur noch um die Schmerzen und sinnt auf Rache gegen diesen, der den Unfall verursacht hat, selbst wenn er selber möglicherweise Schuldner war und der andere nicht vorsichtig. Schmerz hat eine starke Kraft, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und das ist eines der grundlegenden Probleme mit unserem seelischen Schmerz. Wir verdrehen unser Bedürfnis mit dem, wozu Gott uns geschaffen hat. Das Ziel ist plötzlich nicht mehr Gottes Verherrlichung, zu dem die Bibel uns aufruft. Das Ziel ist auf einmal, meine Schmerzen rächen. Erstmal meine Schmerzen loswerden, aber die Art und Weise, wie Gott Heilung anbietet, solche Worte wie Gnade und Vergebung, sind da wichtige Stichworte, die passen dem Menschen in dem Moment nicht. wenn er vergeben soll, wo er so viel Unrecht erfahren hat, dann sagt er sich, die Vergebung ist völlig ungerechtfertigt in diesem Zusammenhang. Der Satan schlachtet solche Schmerzen regelrecht aus, indem er den Schmerz ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Und dann fängst du an zu entscheiden, was du damit machst. Bleibt das deine Aufmerksamkeit? Oder drehst du dich auf Gott und sagst, ich werde meine Aufmerksamkeit immer noch auf Gott lenken. Egal, auch wenn das hier bitter, bitter, bitter ist. Aber ich werde meine Aufmerksamkeit auf Gott lenken. Da habt ihr schon eine Idee, in welche Richtung die Therapie läuft. Aber der Satan schlachtet solche Schmerzen, die wir haben, regelrecht aus, indem er den Schmerz ins Zentrum stellt, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit, unserer Gedanken, unserer Einstellung. Und der Feind freut sich dann, dass er einen vielleicht sonst sehr vorbildhaften Christen in der Nachfolge so zu schwächen, dass er für Gott beinahe unbrauchbar wird oder auch völlig unbrauchbar wird. Ich möchte 5 Probleme eines Menschen hervorheben, von den Menschen, die sich ihrem Schmerz hingeben. Das erste ist, sie sind eingemauert in Bitterkeit. Wenn sie so weit kommen, da sind sie, so wie Salomo in Sprüche sagt, schwerer anzugehen als eine Stadt, die fest ummauert ist. Sie bauen Mauern um sich herum. Sie lassen nur Informationen und Personen, die diesen Schmerz bestätigen, an sich herankommen. Und jeder, der den Schmerz nicht bestätigt, der mein Recht, dass ich hier im Rechten bin, der das nicht bestätigt, jede Information, die vielleicht sogar beweisen könnte, dass ich der Schuldner bin, dass ich ganz viel Anteil daran habe, dass eine Beziehung so kaputt ist, diese Information lassen wir gar nicht ran. Sie sagen, das ist Verschwörung. Dann kann sogar der größte Beweis Verschwörung werden. Das darf nicht in mein Leben. Ich ummauere mich in Bitterkeit und ich lasse nichts anderes rein. Nur die Menschen, die meine Meinung akzeptieren, die meine Sicht der Wahrheit akzeptieren, nur die, mit denen gehe ich überhaupt um und auf die höre ich und von denen lasse ich mir was sagen. Aber was passiert mit Gottes Wahrheit, wenn ich nur noch meine Sicht der Wahrheit akzeptiere? In meiner Bitterkeit, in meinem Zorn. Und wer will hier offen zugeben, dass seine Sicht der Wahrheit die richtige ist? Ja, ist okay, ihr gebt es natürlich nicht offen zu. Aber tut nicht, als seid ihr so gut und das würde in eurem Leben nicht passieren. Dass ihr, so wie ihr denkt, wie es wahr ist, darauf so besteht, dass ihr bereit seid, dafür zu streiten, zornig zu werden, wütend zu werden, wenn andere diese Sicht der Wahrheit mit euch nicht teilen. Also wir müssen da gar nicht mal weit in die Geschichte zurückgehen. Schaut mal, was Corona gemacht hat. Es ist völlig egal jetzt. Die Bibel sagt weder etwas über Masken noch über Nichtmasken. Sagt auch nichts zum Impfen. Aber da haben die Leute ihre Sicht der Wahrheit teilweise so weit
nicht nur verbreitet, sondern schon bestanden darauf, dass das die einzig akzeptierte Wahrheit ist, dass sie wegen solcher Dinge bereit waren, Gemeinden zu spalten. Ich meine, dass man unterschiedliche Ansichten hat und dass der eine hiermit und der andere damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, das kann ich alles nachvollziehen. Wenn der eine sagt, ich tue das nicht, weil, und der andere sagt, ich tue das nicht, weil, kann ich auch vieles nachvollziehen. Aber daraus so ein geistliches Drama zu machen, dass in Familien Streitigkeiten entstehen, Verbitterungen entstehen, es kommt in meinen Kopf nicht rein. Und das ist ein bestes Beispiel dafür, weil man meine Sicht der Wahrheit nicht teilt, will ich mit ihm gar nicht erst viel reden. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das ist traurig, das ist sehr traurig. Die Kränkung wird zum allumfassenden Zentrum in meinem Leben und meiner Beweggründe. Und auch hier wiederum ein urteilender Vers aus der Bibel. Wenn er seiner Stimme liebt, Also es gibt mehrere Verse in Sprüche, die sagen, auch das Problem ist ein Problem des Herzens. In Sprüche 23,12 sagt Salomo, bring her zur Zucht dein Herz und deine Ohren zu den Worten der Erkenntnis. Und dann sagte er später in 28,14, wer sein Herz verhärtet, der wird ins Unglück fahren. Also er spricht das Problem an, es kommt aus dem Herzen und wir müssen das Problem im Herzen beheben. Und wohl dir, wenn du wirklich in dein Herz hineingehen lässt und es von der Bibel korrigieren lässt. Und genau das ist so hoffnungslos bei verbitterten Leuten wegen irgendeiner Sache. Sie lassen nicht in ihr Herz hinein, weil sie Schmerzen fürchten, dass es schon wieder weh tut. Und so manch eine Behandlung tut tatsächlich weh. Das Gleiche können wir eigentlich mehr oder weniger in ähnlicher Form mit der Wut machen. Kennt ihr den Ausdruck blinde Wut? Wut macht blind. Vielleicht nicht immer in allen Hinsichten, aber das hier ist eine Wut, die einfach blind macht für die Wahrheit, für das, wie es wirklich ist. Zorn zerstört. Muss ich das erklären? Zorn kann viel zerstören. Und dann kommt dort der Schrei nach Vergeltung. Wir wollen Rache haben. Aber die Rache wollen wir dann so hoch, dass wir für diese Menschen manchmal noch nicht einmal mehr ihre Bekehrung wollen. Sie sollen doch in die Hölle gehen. Da haben sie dann, also die Hölle ist gerade gut genug für sie. Oder wenn wir Gleiches mit Gleichem vergelten, dann reicht es nicht mehr. Er muss noch eins obendrauf kriegen. Sozusagen, ich will es bezahlt haben, und zwar mit Zins und Zinseszins. Ich bin schon jahrelang unter dieser Kränkung. Der Schrei nach Vergeltung. Und dann die erniedrigende Lästerung. Über den anderen falsch reden. Oft ist es falsch. Und wir erniedrigen ihn damit. Verspotten ihn bei anderen. Was sind die Ursachen dieser Kränkungen? Nun, ich möchte es zusammenfassend erwähnen. Vielleicht habt ihr das schon immer wieder gehört, ohne dass ich es gesagt habe. Ich. Das ist das Problem. Das ist die Ursache. Ich möchte es mit einem Wort benennen, ein paar Stichpunkte dazu sagen, und ich denke, das reicht auch. Das ist Götzendienst. Und das ist wirklich Götzendienst. Ich mauer mich in Bitterkeit ein, um mich zu schützen. Ich verlange nach Rache zu meinem Zeitpunkt, nach meinem Maß. Schau mal, Paulus sagt an die Römer, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Römer 12, ich glaube 21. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Und wann macht Gott seinen Zorn? Na, oft am Ende des Lebens. Das geht, das reicht nicht. Der muss jetzt sofort bestraft werden. Und zwar so, dass die ganze Welt es sieht und dass alle wissen, dass ich im Recht bin. Ist es nicht das, was wir manchmal wollen? Oder wenigstens die ganze Gemeinde es merkt. Oder die ganze Nachbarschaft oder Verwandtschaft oder wo auch immer dieses Beziehungsproblem ist. Wir wollen, dass er sich vor uns niederwirft am besten. Also ich verlange nach Rache zu meinem Zeitpunkt, und nach meinem Maß. Und das reicht mir nicht, wenn Gott es zu seiner Zeit und dann auch noch in Gnade tun wird. Also bitte, nicht noch dem Gnade geben. Ich bestimme die geltende Gerechtigkeit, nach der alles beurteilt werden muss. Ich bin überhaupt nicht mehr willig, mich über eine unter einen Gerechtigkeitsmaßstab zu unterordnen, den andere festlegen. Und selbst wenn es die Bibel festlegt und ich immer sage, die Bibel hat recht, werde ich diesen Gerechtigkeitsmaß der Bibel so biegen, dass es schon für mich passt. Ja, die einen Verse, die lese ich immer wieder, aber die sehe ich irgendwie nicht. Und die anderen Verse, die sehe ich andauernd. Kenne ich auch schon auswendig, weil sie mich bestätigen. Ich erwarte, dass die anderen sich meiner Sicht der Wahrheit anschließen, weil ich eben nur diese eine Sicht akzeptieren kann. Ich lehne alle ab, die nicht meine Bedingungen entsprechen. Ich bestimme, ob Gnade und Vergebung angemessen ist oder nicht. Wisst ihr, das ist die Ursache all dieser Probleme. Du drehst dich um dich, um deinen Schmerz, um deine Gerechtigkeit, um deine Rache, um deine Sicht der Wahrheit. Aber die Bibel sagt, dass all diese Dinge Gott für sich beansprucht. Er legt die Wahrheit fest. Seine Gerechtigkeit wird gelten und sie wird immer gelten. Sein ist die Rache. Es ist nicht an dir, Rache zu üben. Er bestimmt Zeiten und Zeitpunkte. Er bestimmt das Maß der Strafe. Und Gott ist gnädig und vergibt. Wir kennen den Jona, ne? Der war auch schon mal ganz zornig darüber, dass Gott Ninive vergeben hat. Und das sind so viele Jonas in unserer Gesellschaft. Ach, vielleicht könnten wir alle zwischenzeitlich mal den Namen Jona tragen. Oder vielleicht solltest du ihn heute noch tragen. Lasst uns festhalten. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, jede Form von Bosheit ist Götzendienst. Es ist dein persönlicher Götzendienst, der diese Symptome hervorbringt. Ich habe heute noch nicht die Therapien genannt, nur hier und dort durchblicken lassen. Das werde ich in 2 Wochen tun. Nächsten Sonntag haben wir Erntedankfest und dann werde ich über den 2. Vers sprechen. Mein letzter Ruf an euch heute ist, bitte Gott um klare Sicht. Und ich glaube, sicherlich, ich hoffe, dass wir alle nur in kleinen Flecken unserer Erde, unseres Lebens blind sind und nicht das ganze Leben voller Verbitterung geprägt ist. Aber bitte Gott, dass ihr dir klare Sicht gibt, wo es bei dir um deine eigene Art von Gerechtigkeit und Wahrheit und diese Dinge geht, damit du klar sehen kannst. Und lest zu Hause immer wieder, also mehrmals, Psalm 109 durch, der heute gelesen wurde. Das ist ein Psalm, wo man wirklich sagt, David, du bist aber hart. Wo dann aber auffällt, dass er tatsächlich, er hat die ganzen Wünsche und sagt, es möge ihm so ergehen, man möge das tun, man möge das tun, man möge das tun. Aber er sagt, ich werde nichts machen, sondern ich übergebe es Gott, dass er das Ganze tut. Und ich glaube, das ist ein echt guter Psalm, der zeigt, wie wir mit Verbitterung und Verletzungen und wirklich schweren Erlebnissen umgehen können. Bittet Gott um klare Sicht und lest immer wieder Psalm 109. Bis in 2 Wochen. Amen. Lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Bleibt sitzen. Unser Gott im Himmel, du bist gerecht, du bist wahrhaftig, dein ist die Rache. Du bestimmst Zeiten und Zeitpunkte und das, was uns vor allem rettet. Du bist gnädig, barmherzig, freundlich und du vergibst. Und dafür möchte ich dir danken.